Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 25 unserer Wissensreise. Vielen, vielen lieben Dank für eure Nachrichten, die mich während des Urlaubs erreicht haben. Es freut mich total, dass euch unser gemeinsames Lernen so hilft und auch Spaß macht. Und das motiviert auch mich ungemein, in der stressigen Prüfungsvorbereitungszeit doch trotzdem noch ordentlich tief zu gehen, um euch nichts zu unterschlagen. Spaß beiseite, wir fangen an. Frisch aus dem Urlaub zurück geht es heute weiter mit dem Kapitel Herz. Das Herz. Es versorgt unseren Körper unaufhörlich mit Blut. Aber wie steht es um das Herz, wenn mit seiner eigenen Versorgung etwas nicht stimmt? Das soll das heutige Thema sein. Und zunächst bekommst du eine kleine Aufwärmfrage. Wie wird das Herz selbst versorgt? Also woher bekommt es seine Nährstoffe und den Sauerstoff? Na klar, auch nach der etwas längeren Pause weißt du, dass das Endokard vom vorbeiströmenden Blut versorgt wird. Es sitzt sozusagen hier an der Quelle. Aber das Myokard und auch das Perikard werden von den Herzarterien, den sogenannten Koronarien, versorgt. Falls das jetzt noch nicht so ganz sitzt, musst du leider zurück zu Folge Nummer 1. Dort haben wir uns die Anatomie des Herzens genauer angeschaut. Heute geht es um die Erkrankung, die mit genau diesen Gefäßen zu tun hat, die sogenannte koronare Herzerkrankung. Und die ist ultra wichtig, denn sie zählt zu den häufigsten Todesursachen in den Industrieländern. Beginnen wir also mit einer Definition. Bei einer koronaren Herzerkrankung, abgekürzt KHK, kommt es durch Veränderungen der Koronarien zu einem Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffbedarf des Herzmuskels. Es gibt verschiedene Verlaufsformen bzw. Einteilungen. Unter dem Begriff KHK fallen mehrere Krankheitsbilder, die zum Beispiel in ein akutes, ein chronisches und ein asymptomatisches Koronarsyndrom eingeteilt werden. Und diese Einteilung fand ich jetzt am einleuchtendsten und deshalb übernehmen wir diese auch für unser heutiges Lernen. Ich habe lange überlegt, wie man das am besten strukturiert und dann auch gut im Kopf behält. Und ich hoffe, dass die Struktur auch dir hilft, auch wenn sie nicht ganz an unserer üblichen Struktur bleibt. Also drei grobe Gruppen, akutes, chronisches und asymptomatisches Koronarsyndrom. Fangen wir von hinten an, das ist nämlich das Kürzeste. Asymptomatisch bedeutet ja, dass der Patient oder die Patientin nichts von der Unterversorgung bemerkt. Aber es fällt bei einer Untersuchung auf, also zufällig. Dazu kannst du dir auch merken, dass es sogar sogenannte stumme Herzinfarkte gibt. Das sind entweder ganz, ganz Mini-Herzinfarkte, die also ein so kleines Gebiet betreffen, dass es zu keinen spürbaren Symptomen kommt, oder bei bestimmten Personengruppen, wie zum Beispiel Diabetikern, wird das einfach durch Nervenschädigungen nicht wahrgenommen. Der Begriff chronisches Koronarsyndrom löst im Prinzip den Begriff stabile Angina pectoris ab. Mit der Begründung, dass die ja jederzeit instabil werden kann. Und deshalb gab es dann 2019 so eine neue Leitlinie und deshalb heißt das jetzt chronisches Koronarsyndrom. Ich werde trotzdem den Begriff stabile Angina pectoris nutzen, weil ich das ganz eingängig finde, also das ganze Konstrukt sozusagen. Okay, zum akuten Koronarsyndrom, abgekürzt aus dem Englischen ACS. Und hierzu zählen dann die instabile Angina pectoris und der Herzinfarkt. Und das ist klinisch überhaupt nicht unterscheidbar. Das heißt, selbst Rettungskräfte vor Ort können sowas nicht unterscheiden oder auch ein Notarzt kann sowas eigentlich anhand der Symptome nicht unterscheiden. Deshalb wird das auch zum akuten Coronarsyndrom zusammengefasst. Und schon mal vorweg, es handelt sich um einen absoluten Notfall. Wenn wir also einen Patienten mit unklaren Herzbeschwerden haben, immer den Notarzt rufen und das Notfallschema starten. Da kommen wir dann noch zu. Hier aber noch eine kleine Bemerkung am Rande und der Vollständigkeit halber. Der Herzinfarkt beim akuten Coronarsyndrom wird noch weiter unterteilt, und zwar in einen sogenannten ST-Hebungsinfarkt und einen ST-Nichthebungsinfarkt. Das hat mit dem EKG zu tun. Also beim ST-Hebungsinfarkt hebt sich die ST-Strecke im EKG. Aufgrund der Ausdehnung über mehrere Schichten hinweg, also dass das Myokard im Prinzip über mehrere Schichten ausgedehnt wird. Und beim Nichthebungsinfarkt fehlt diese Ausdehnung oder die ist nur begrenzt. Ich gebe aber jetzt mal ehrlich zu, ich kann immer noch kein EKG lesen und ich habe im Moment noch so viel andere Lerngebiete, die ganz oben auf der Prioritätenliste stehen, so dass ich erstmal in dem Fall Mut zur Lücke habe, weil ich glaube, EKG lesen ist sowieso so schwierig, dass selbst Ärzte sehr lange dafür brauchen. Und ja, ich wollte es dir gesagt haben, falls du das also noch differenzieren möchtest, weißt du Bescheid, es gibt beim akuten Coronarsyndrom zwei verschiedene Arten von Herzinfarkt. Ja, für mich ist das akute Coronarsyndrom entweder instabile Angina pectoris oder Herzinfarkt. Ursachen. Hauptursache der KHK, also der koronaren Herzerkrankung, ist die Atherosklerose. In mancher Literatur wird die KHK sogar alleinig darüber definiert, also als Manifestation der Atherosklerose an den Koronararterien, wodurch diese dann verhärtet sind, weniger elastisch und auch enger, sodass dann im Endeffekt nicht mehr genügend Blut durchfließen kann und das Herz nicht genügend versorgt wird. Die Atherosklerose schauen wir uns dann auch im nächsten großen Kapitel Kreislauf ganz genau an, denn auch sie ist natürlich als Volkskrankheit ultra wichtig. Ja, will man neben der Atherosklerose weitere Ursachen für eine KHK finden, muss man sich einfach überlegen, wann ist denn die Herzversorgung durch die Koronarien noch beeinträchtigt? Also nicht nur, wenn es Ablagerungen an den Gefäßwänden gibt. Erinnerst du dich noch an meinen kleinen Ausflug zum Thema Stress? Wenn ja, welchen Grund könnte es haben, dass das Herz nicht richtig versorgt wird in diesem Zusammenhang? Genau, damals haben wir gelernt, dass die Koronarien in der Diastole gefüllt werden. Also eigentlich wird der Körper, also die, das Blutvolumen wird ja in der Systole ausgeworfen, aber die Herzkranzgefäße setzen gleich nach der Aortenklappe an und erst in der Diastole werden im Prinzip die Herzkranzarterien gefüllt, kann man sich so vorstellen. Wenn also jetzt die Dauer der Diastole verringert ist, dann ist nicht mehr genügend Zeit da, um die Koronarien ausreichend, sagen wir mal, durchzuspülen. Das wäre bei einer Tachykardie typisch. Weil dann schlägt das Herz so schnell, dass die Diastole einfach verkürzt ist. Außerdem, wenn das Blut an sich nicht gut mit Sauerstoff angefüllt ist, zum Beispiel bei einer Anämie. Dann hätten wir noch einen Verschluss, der bei erhöhter Thromboseneigung, zum Beispiel durch hormonelle Kontrazeptiva, also die Pille, oder bei Bewegungsmangel entstehen könnte. Das hängt auch wieder so ein bisschen mit der Atherosklerose zusammen, aber man kann es auch extra aufführen. Dann gibt's noch Spasmen der Koronarien. Da wären wir bei einer Sonderform der sogenannten Prinzmetallangina. Oder die Koronarien könnten fehlgebildet sein, zum Beispiel angeborenermaßen. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass eine Unterversorgung des Herzmuskels mit verschiedenen Metallstoffen auch einen Herzinfarkt begünstigt. Zum Beispiel, wenn Vitamin C fehlt. Oder auch Vitamin D. Gut, schauen wir uns mal die Symptome bzw. den Verlauf an. Leitsymptom für alle Erscheinungsformen der KHK ist die Angina pectoris. Und für die Lateiner unter euch, übersetzt euch das einfach mal. Für die Nicht-Lateiner, Angina steht für Enge, das kennen wir ja auch bei der Angina im Hals zum Beispiel. Und pectoris in der Brust. Also es geht um eine Brustenge. Es handelt sich bei der Angina pectoris also nicht um eine Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern es ist ein Symptom der Unterversorgung des Myokards mit Sauerstoff. Und weil es jetzt am einfachsten nachzuvollziehen ist, gehen wir die Symptome nach dem typischen Verlauf durch, bei dem es zu atherosklerotisch veränderten Herzkranzgefäßen kommt. Daraus entwickelt sich dann letztlich ein Thrombus, der wächst allmählich und dadurch wird das Lumen immer kleiner und irgendwann ist das Herzkranzgefäß komplett durch den losgelösten Thrombus, also durch den Embolus, verstopft. Aber bitte denk dran und sei dir bewusst, das ist jetzt wirklich nur, um das gut nachzuvollziehen. Das muss nicht nach und nach kommen. Es gibt auch Patienten, die haben einen Herzinfarkt, ohne dass vorher irgendein anderes Symptom da war oder ohne dass sie etwas bemerkt haben. Aber man kann sich das eben anhand dieses Verlaufs sehr gut vorstellen und die verschiedenen Stadien, finde ich, sind sehr gut nachvollziehbar. Also typischer Verlauf könnte sein. Zu Beginn hat der Patient ja nur eine leichte Lumeneinengung, das heißt, in Ruhe merkt er gar nichts. Aber es kann zu belastungsabhängigen Atembeschwerden führen. Wie heißen die nochmal mit Fachbegriff? Dyspnoe. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass der Patient seine Tochter besucht, die im dritten Stock wohnt, und er muss erstmal 5 Minuten durchatmen, bevor er sie begrüßen kann. Dazu kommen auch noch Schmerzen. Auch die sind zumeist vorweg belastungsabhängig. Das kann man sich dadurch erklären, weil in der Belastung der Herzmuskel selbst ja auch mehr Arbeit durchführen muss und dafür mehr Sauerstoff braucht. Das heißt, eigentlich müsste er mehr kriegen und das geht jetzt nicht durch diese verengten, verhärteten Koronarien. Da kommt einfach nicht mehr durch. Aber in Ruhe passt vielleicht einfach noch genug durch. Die Schmerzen können unterschiedlich lokalisiert sein. Das ist auch ganz wichtig, je nachdem, ob typisch oder untypisch. Also typisch spricht man ja immer von Schmerzen in der Brust, vor allem in der linken Brust, die in den linken Arm und die linke Kleinfingerseite ausstrahlen. Das hat auch so ein bisschen mit den Dermatomen zu tun, falls du dich damit schon beschäftigt hast. Und die Ausstrahlung kann auch in Hals und Kiefer gehen. Aber es gibt auch atypische Schmerzausstrahlungen und die können dann nämlich auch im rechten Arm oder der rechten Brust sein und bei Frauen recht häufig, vor allem bei Frauen nach der Menopause, im Bauchbereich. Also auch da muss man mal an koronare Herzerkrankung denken. Und diese Schmerzen sind reproduzierbar. Das heißt, der Patient weiß, wenn es bestimmte Auslöser gibt, bekommt er einen Angina pectoris Anfall, also natürlich nach der ersten Diagnose. Solche Auslöser können sein Kälte, überreichliches Essen, körperliche und psychische Anstrengungen. Also wenn du da mal drüber nachdenkst, das sind alles Situationen, in denen das Herz eigentlich mehr gefordert werden würde. Das heißt also, Schneeschaufeln, um der nervigen Familie nach dem üppigen Weihnachtsessen aus dem Weg zu gehen, ist gar nicht so eine gute Idee. Okay, so ein Angina pectoris Anfall dauert in der Regel nicht länger als 10 Minuten und ein schlimmer Anfall kann vielleicht auch mal 20 Minuten dauern, aber in der Regel hat so ein Patient dann ein Nitroglycerin-Spray. Das schauen wir uns dann bei den Herzmedikamenten nochmal ganz genau an. Und mit diesem Spray kann ja so einen Anfall in der Regel innerhalb von kurzer Zeit, man sagt so ungefähr 2 Minuten, stoppen. Gut. Damit sehen wir, die stabile Angina pectoris bzw. das chronische Koronarsyndrom ist bis hierhin noch relativ gut handelbar. Aber wie wir oben schon gesagt haben, diese stabile Angina pectoris kann natürlich jederzeit in eine instabile übergehen, womit wir dann vom chronischen ins akute Koronarsyndrom gerutscht sind. Und das bedeutet, die Schmerzen treten nun nicht nur in den vorhergesehenen Situationen auf, sondern die Anfälle häufen sich und verstärken sich, was ein Zeichen ist, dass die Koronarien noch mehr geschädigt sind. Und selbst bei geringer Belastung oder auch in Ruhe reicht es nicht mehr aus für eine adäquate Sauerstoffversorgung des Herzens. Weil Muskeln immer dann schmerzen, wenn Sauerstoff fehlt. Das kennen wir auch von der Claudicatio intermittens, da kommen wir auch noch zu bei Kreislauf. Ja, die Symptome sind heftig und sie fühlen sich lebensbedrohlich an. Die Patienten sind kaltschweißig und sprechen auch über ein Vernichtungsgefühl mit Todesangst, genau wie bei einem Herzinfarkt. Und deshalb werden die instabile Angina pectoris und der Herzinfarkt ja auch als akutes Koronarsyndrom zusammengefasst. Differentialdiagnostisch könnte man nun in Erwägung ziehen, dass bei Angina pectoris zum einen das Nitrospray relativ schnell hilft. Bei Herzinfarkt nicht oder nur gering. Deshalb wurde das auch mal als Differentialdiagnose so empfohlen. Außerdem, die Angina pectoris-Patienten, die bewegen sich nicht. Also die haben quasi Angst, dass sie mit jeder Bewegung das Ganze schlimmer machen und merken unbewusst, dass die Ruhe die Beschwerden verbessert. Herzinfarktpatienten laufen aber unruhig umher, die wollen dem Ganzen quasi weglaufen. Das nützt uns aber überhaupt nichts. Also das ist so eine vage Geschichte und letztlich kann wirklich nur die Diagnostik dann mit Sicherheit unterscheiden. Das heißt, wir starten unser Notfallschema. Wir setzen den Notruf ab. Wir lagern die Patienten wie? Genau, mit erhöhtem Oberkörper. Wir wollen nicht, dass das Blut zum Herzen ohne Widerstand hinläuft. Das heißt, wenn er mit erhöhtem Oberkörper sitzt, entlasten wir das Herz so ein bisschen, weil das Blut muss ja gegen die Schwerkraft zum Herzen laufen. Wir entfernen beengende Kleidung und beruhigen ihn, denn das Herz soll ja möglichst wenig arbeiten müssen. Und wir öffnen die Fenster. Man sagt, dass allein schon das Gefühl von mehr Sauerstoff auch wieder beruhigen kann. Außerdem legen wir einen venösen Zugang, geben aber natürlich kein Volumen. Also das müsste man dann mit so einem Mandarin, glaube ich, spricht man das aus, oder Mandara oder Mandra verschließen, sodass sich das Ganze nicht verschließt, also dass es offen bleibt. Ja, und dann natürlich regelmäßige Vitalzeichenkontrolle, sodass wir sofort reagieren können, falls der uns irgendwie wegklappt. Und falls er Nitro dabei hat, das ist so ein bisschen schwammig, es ist eine Grauzone. Rechtlich ist es so, wir müssen auf jeden Fall prüfen, ob der Blutdruck hoch genug ist. Das heißt, der muss bei mindestens 120 mm Quecksilbersäule sein, der systolische. Und der Patient muss uns im Prinzip auch versichern, dass er kein Viagra genommen hat, also innerhalb der letzten Stunden. Dann dürfen wir ihm, falls er eins dabei hat, sein Nitrospray in die Hand geben, sodass er sich das dann selbst verabreichen kann. Ja. Und wenn wir Sauerstoff haben, dann wäre das natürlich auch noch prima, wenn wir ihm Sauerstoff geben könnten, weil der ist ja unterversorgt mit Sauerstoff. Auf keinen Fall machen wir eine IM-Injektion, weil zum einen die Enzyme dann total verfälscht werden können, also das heißt, für die Diagnostik ist das dann sehr schwierig, und wenn eine Lysetherapie durchgeführt wird im Krankenhaus oder eben Blutverdünner gegeben werden, dann könnte so eine IM-Injektion zu einem großen Hämatom und Blutungen führen. Ja, diese instabile Angina pectoris geht in 20% der Fälle über in einen Myokardinfarkt. Also du siehst, das ist schon so ein, man könnte sagen, das ist so ein progressiver Verlauf, aber es muss eben nicht so typisch sein, dieser Verlauf. Aber so, finde ich, kann man sich's gut merken. Beim Myokardinfarkt kommt es jetzt zum kompletten Verschluss einer Herzkranzarterie und das dauerhaft. Das heißt, Herzmuskelzellen sterben ab. Durch die Unterversorgung mit Sauerstoff. Man schreibt dafür auch, ich buchstabiere es dir erstmal, ISCHAEMIE. Und ich habe mal einen Arzt gefragt, wie man es ausspricht. Ich glaube, er hat gesagt Ischämie. Viele sagen aber auch Ischämie. Ich weiß es nicht genau. Ja, und da es sich jetzt um eine Nekrose handelt, ist diese Schädigung irreversibel. Also das ist natürlich bei der Angina pectoris was anderes, da gehen die Beschwerden zurück, da kommt es nicht zum Gewebezerfall und beim Herzinfarkt kommt es zur Nekrose. Schauen wir uns mal die Komplikationen an, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann. Also Herzinfarkt an sich ist ja selbst schon die Komplikation. Aber vor allem innerhalb der ersten Tage sind Herzrhythmusstörungen und der plötzliche Herztod gefürchtet. Also man sagt so, innerhalb von 48 Stunden ist immer so die schwierigste Zeit. Es kann auch zur akuten Linksherzinsuffizienz mit Lungenödem kommen. Zum einen durch das untergegangene Myokard, also dadurch kann das Herz ja nicht mehr so gut pumpen, also es gibt ja einen Kontraktionsausfall. Und auch es kann zur akuten Mitralklappeninsuffizienz kommen. Zum Beispiel, weil da auch irgendwie Gewebe drumherum kaputt gegangen ist oder auch, dass der Papillarmuskel zum Beispiel abgerissen ist. Das passiert wohl vor allem nach 2 bis 3 Tagen, weil nach 2 bis 3 Tagen die Nekrose vollständig ausgebildet ist. Ja, der plötzliche Herztod, wenn wir uns den nochmal genauer angucken, das heißt, das Herz bleibt sozusagen einfach stehen. Also so sieht es zumindest von außen aus. Und dahinter steckt ganz oft Kammerflimmern. Das absolute Chaos in der Reizweiterleitung, aber das kennst du ja schon aus der letzten Folge. Kammerflimmern ist die häufigste Todesursache bei Herzinfarkt und Pumpversagen die zweithäufigste. Schauen wir uns die Herzinsuffizienz an. Wenn das Herz selbst nicht gut versorgt ist, kann es auch den Körperkreislauf nicht anständig versorgen. Es kommt also zum Vorwärts- und eventuell auch zum Rückwärtsversagen. Oft ist das eben eine Linksherzinsuffizienz und die kann auch langfristig auftreten, aufgrund des untergegangenen Gewebes. Herzrhythmusstörungen, wenn du nochmal nachdenkst, wo sitzt denn das Reizleitungssystem? Genau, im Myokard. Und wenn hier natürlich Bereiche abgestorben sind, dann kann das natürlich auch das Reizleitungssystem betreffen und ganz schnell zu Herzrhythmusstörungen führen. Außerdem kann es noch zu Herzwandaneurysmen kommen, also Aussackungen der Herzwand, zur Herzwandruptur und dann mit einer Herzbeuteltamponade. Das heißt, es könnte in den Herzbeutel einbluten. Es kann zum kardiogenen Schock kommen. Das ist auch einer der Gründe, warum der venöse Zugang so wichtig ist, damit der Notarzt direkt handeln kann. Und es könnten sich Thromben bilden, also kardiogene Thromben, also innerhalb des Herzens, wo es dann zur arteriellen Embolie kommen kann, zum Beispiel zum Schlaganfall. Und was auch noch typisch auftritt, es kommt circa 2 Tage nach dem Herzinfarkt, kann es zu einem sogenannten Resorptionsfieber führen. Das ist dann, dass es eine Woche lang zu einer Körpertemperatur von ca. 38 Grad kommt. Also das ist im Prinzip, weil das Aufräumkommando des Körpers diese abgestorbenen Geschichten ja wegräumt. Genau. Ja, Diagnose. Wir haben gesagt, das Wichtigste oder das Einzige, womit man unterscheiden kann, worum handelt es sich eigentlich, ist die Diagnose. Hier kann man mal anfangen mit der Anamnese. Also beispielsweise die Risikofaktoren für Atherosklerose abfragen, Familienanamnese, raucht der Patient, wie sieht's mit der Bewegung aus und so weiter. Medikamentenanamnese, nimmt er zum Beispiel schon Blutverdünner? Vorerkrankungen, sagt er zum Beispiel, er hat schon länger mal Durchblutungsstörungen, der Beine vielleicht. Oder vielleicht gab es auch schon eine OP, eine Bypass-OP. Okay, da könnte man jetzt noch ganz viel mehr. Wir machen immer nur ein paar Beispiele. Genauso bei der körperlichen Untersuchung, denk an das IPAF-Schema und vielleicht überlegst du mal selber, was könnte dir bei der körperlichen Untersuchung alles auffallen? Vielleicht siehst du schon, dass der Patient eine Orthopnoe hat, das heißt, der richtet sich immer auf, damit er gut atmen kann, oder er erzählt dir, dass er viele Kissen braucht beim Schlafen. Dann könnte es zu Blässe kommen, zu Trommelschlägelfingern, Urglasnägeln, da müsste das Ganze aber schon sehr lange sein. Du könntest vielleicht Strömungsgeräusche hören über den Karotiden. Also ganz oft ist es so, dass sich so eine Koronarsklerose einstellt, nachdem schon die Karotiden betroffen sind. Oder du stellst fest, dass die Fußpulse fehlen, weil auch hier vielleicht schon eine Verengung in den Beinarterien ist. Außerdem natürlich die apparativen Verfahren, und zwar ein EKG wird gemacht. Ich habe irgendwas gelesen, innerhalb von 10 Minuten soll bei Verdacht auf Herzinfarkt ein EKG vorliegen. Ja, bei der Angina pectoris haben wir ja keinen Gewebsuntergang, also keine Nekrose und auch keine EKG-Veränderungen nach dem Anfall. Beim Myokardinfarkt kann die ST-Strecke im EKG verändert sein oder auch nicht. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Dann kann noch eine Echokardiographie, also Ultraschall, gemacht werden. vom Herzen, zum Beispiel auch um andere Erkrankungen auszuschließen, zum Beispiel Herzklappenvizien. Ganz wichtig ist hier das Labor. Denn ausschlaggebend für die Diagnose sind im Prinzip die Herzenzyme. Man findet ganz typisch Troponin erhöht. Bei Troponin handelt es sich um ein Strukturprotein. Es ist also eigentlich kein Enzym, aber es wird immer als Herzenzym genannt. Deshalb nennen wir es jetzt auch mal so. Und das ist der wichtigste Biomarker eines akuten Myokardinfarktes. Der steigt so ungefähr 3 bis 4 Stunden nach einem Herzinfarkt. Allerdings erreicht er so bei 12 bis 18 Stunden einen Höhepunkt und bleibt dann erstmal da. Das heißt, die diagnostische Wahrscheinlichkeit ist da schon in diesen Stunden gegeben, aber wenn der vorher oder nachher untersucht wird, dann ist es schwierig, vor allem nachher, weil es kann ja auch auf Dauer erhöht sein. Und vorher, das grenzt man dadurch aus, dass man diese Untersuchungen öfter durchführt. Also ich weiß jetzt nicht, jede Stunde oder so, ja, damit man dann sieht, steigt das an oder nicht. Also Troponin, ganz wichtig, wird auch in Prüfungen gefragt. Weitere Laborparameter sind zum Beispiel CK und CKMB, also die Kreatinkinase und die Kreatinkinase Muscle Brain. Also das ist die mit dem MB und das ist auch ein spezieller Herzmarker, weil der sich im Zytosol der Herzmuskelzellen befindet. Das heißt, wenn die kaputt gehen, dann steigt diese CKMB an. Außerdem werden allgemeine Zellschädigungsmarker bestimmt, also zum Beispiel Laktatdehydrogenase, hast du bestimmt als LDH schon mal gelesen. Das steigt allgemein an, wenn irgendwo im Körper Zellen untergehen. Ist also nicht herzspezifisch. Und GOT, also Glutamat, Oxalacetat, Transaminase, beziehungsweise AST, Aspartat, Aminotransferase. Und du kannst mal kurz überlegen, ob dir diese Werte vielleicht was sagen. Genau, das sind so typische Leberlaborparameter, denn wir finden sie vor allem beim Zelluntergang von Leberzellen, aber eben auch von Skelettmuskelzellen oder Herzmuskelzellen. Genau, und GOT ist der alte Begriff, AST ist der neue Begriff. Und da sich da noch nicht so ganz einig, sie sich einig sind, welche Begriffe sie nun benutzen, müssen wir immer beide im Kopf haben. Falls du Anfänger bist, fühl dich jetzt bitte nicht überfordert. Das kommt mit der Zeit. Also du kannst jetzt nicht am Anfang alles wissen. Okay. Außerdem könnten noch die D-Dimere erhöht sein. Falls du fortgeschritten bist, kannst du gerne mal kurz überlegen, was war das denn nochmal? D-Dimere fallen an, wenn eine Lyse im Körper stattfindet, also wenn Fibrin aufgelöst wird, das ist so ein Spaltprodukt. Das heißt, auch die können hier erhöht sein, wenn der Herzinfarkt aufgrund von einer Thrombose zum Beispiel passiert ist, weil dann ja dieses Blutgerinnsel aufgelöst wird. Und die Dimere steigen zum Beispiel auch an bei Lungenembolie oder Phlebothrombose. So, jetzt sind wir fast fertig mit dem Labor. Man könnte eine Leukozytose finden aufgrund der Gewebsnekrose und den entzündlichen Wiederherstellungsprozessen und die BSG- und CRP-Erhöhung. Ja. Und bei den apparativen Verfahren kann man sich noch merken, wenn nötig, wird noch eine Koronarangiographie gemacht. Das heißt, es wird ein Röntgenkontrastmittel in die Koronarien gespritzt und auffolgend wird geröntgt, um Stenosen und auch den Grad der Stenose festzustellen. Also wenn man jetzt durch die anderen Untersuchungen das Ganze nicht findet, aber den Verdacht hat. Ja, kommen wir zur Therapie. An erster Stelle steht natürlich die Reduktion der Risikofaktoren. Also zum Beispiel Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung. Hier wird oft empfohlen mediterrane Kost mit viel Obst und Gemüse und mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren. Moderates Ausdauertraining, da gibt es auch extra so Herzsportgruppen, die dann von speziell ausgebildeten Trainern geleitet werden. Unbedingt Rauchen aufhören, denn Nikotin schädigt die Gefäße. Und Stressreduktion. Phytotherapeutisch könnte man Ginkgo Biloba empfehlen. Das hilft gegen periphere und zentrale Durchblutungsstörungen. Und natürlich viel Knoblauch gegen die Atherosklerose und gegen den Bluthochdruck, weil Knoblauch einfach für die Gefäße gut ist. Ja, symptomatisch wird bei Angina pectoris werden Nitrate gegeben, also Nitroglycerin zum Beispiel. Und wenn das Ganze chronisch ist, also bei chronischem Coronarsyndrom, eventuell zusätzlich Beta-Blocker oder Calcium-Antagonisten. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, da kommen wir dann beim nächsten Mal zu. Und zur Prävention wird auf jeden Fall eine Blutverdünnung gemacht, also zum Beispiel Thrombozyten-Aggregationshemmung mit ASS, also Acetylsalicylsäure. Außerdem, und das fand ich jetzt auch ganz spannend, es ist wohl so, dass immer nach einem Herzinfarkt Statine gegeben werden, und zwar unabhängig vom Wert des LDL-Cholesterins. Man will den LDL-Cholesterinwert bei Herzinfarktpatienten auf unter 70 Milligramm pro Deziliter bringen, weil das dann wohl dazu beiträgt, dass man ja präventiv arbeitet. Und falls da ein Diabetes im Spiel ist, natürlich eine optimale Diabeteseinstellung. Und wenn das alles nicht ausreicht, dann kommt noch eine Katheterdilatation in Frage. Da wird also über so einen Schlauch ein Ballon eingeführt und der kann dann an der verengten Stelle sozusagen aufgepustet werden, damit die erweitert wird. Und manchmal wird noch ein Stent dazu genommen. Das ist dann so ein netzartiges Gebilde, was die Arterie ja offen hält, wenn man es mal so will. Oder es muss ein Bypass gesetzt werden. Bypass ist sowas wie ein Umgehungsstück, das zum Beispiel aus einer Unterschenkelvene des Patienten gebildet wird. Ja, großes Thema. Wir sind schon zeitlich fortgeschritten, aber wir machen noch eine Kurzfassung der koronaren Herzerkrankung. Vielleicht drückst du auf Pause und versuchst mal selbst zu wiederholen. Definition: Bei einer koronaren Herzerkrankung, abgekürzt KHK, kommt es durch Veränderungen der Koronarien zu einem Missverhältnis zwischen Sauerstoffangebot und Sauerstoffbedarf des Herzmuskels. Verlaufsformen bzw. Einteilung: asymptomatisches Koronarsyndrom, chronisches Koronarsyndrom, in Klammern stabile Angina pectoris, und akutes Koronarsyndrom. Vorsicht, absoluter Notfall. Hierzu zählen instabile Angina pectoris und Herzinfarkt. Ursachen der KHK: Hauptursache Atherosklerose. Weitere Ursachen: Dauer der Diastole verringert, zum Beispiel bei Tachykardie. Anämie, weil das Blut selbst dann nicht gut mit Sauerstoff gefüllt ist. Prinzmetallangina, also Spasmen. Koronarfehlbildungen. Unterversorgung des Herzmuskels, zum Beispiel mit Vitamin C. Symptome und Verlauf: Leitsymptom Angina pectoris. Typischer Verlauf: zunächst belastungsabhängige Dyspnoe, belastungsabhängige Schmerzen, die bei bestimmten Auslösern auftreten, bei Kälte, überreichlichem Essen, körperlicher Anstrengung und psychischer Anstrengung. Anfallsdauer: circa 10 Minuten, höchstens 20 Minuten. Instabile Angina pectoris, also akutes Koronarsyndrom. Anfall auch ohne Belastung in Ruhe, eventuell auch nachts. Die Patienten schildern starke Schmerzen, haben ein Vernichtungsgefühl und sind kaltschweißig, genau wie beim Herzinfarkt. Notfallschema, also Notruf, Oberkörperhochlagerung, Entfernen beengender Kleidung, Beruhigung, Öffnen der Fenster, venöser Zugang ohne Volumengabe, regelmäßige Vitalzeichenkontrolle, eventuell Nitro und Sauerstoff. In 20% geht die instabile Angina pectoris in einen Myokardinfarkt über. Hier sterben Herzmuskelzellen ab. Komplikationen: Herzrhythmusstörungen und plötzlicher Herztod. Kammerflimmern ist die häufigste Todesursache, Pumpversagen die zweithäufigste. Akute Linksherzinsuffizienz mit Lungenödem, Herzwandaneurysma, kardiogener Schock, Resorptionsfieber. Diagnose, Anamnese, zum Beispiel KHK-Risikofaktoren, Medikamentenanamnese, Vorerkrankungen. Körperliche Untersuchung, zum Beispiel Orthopnoe, Strömungsgeräusche über den Karotiden, fehlende Fußpulse. Labor, Troponin, Kreatinkinase und Kreatinkinase Muscle Brain, also CKMB, LDH, also Laktatdehydrogenase, GOT bzw. AST, also Glutamat-Oxalacetat-Transaminase bzw. Aspartat-Aminotransferase und D-Dimere. Leukozytose, BSG und CRP-Erhöhung. EKG-Veränderungen nach dem Anfall bei einem Herzinfarkt. Wenn nötig, Koronarangiographie. Therapie. Reduktion der Risikofaktoren. Phytotherapeutisch Ginkgo Biloba und Knoblauch. Symptomatisch bei Angina pectoris. Nitrate, bei chronischem Koronarsyndrom eventuell zusätzlich Beta-Blocker oder Calcium-Antagonisten. Zur Prävention Thrombozytenaggregationshemmung, also ASS, Statine, eventuell Katheterdilatation oder Bypass. Gut, das war die koronare Herzerkrankung. Damit haben wir das Thema Herz, glaube ich, relativ gut beleuchtet. Es fehlen uns jetzt noch die Medikamente und die schauen wir uns in der nächsten bzw. in den nächsten beiden Folgen vermute ich mal an. Ich hoffe, du konntest folgen und ich hoffe, die Struktur ist einigermaßen okay. Ich will ja immer gern bei unserer bekannten Struktur bleiben, aber ich glaube, dass man sich das so ganz gut merken kann und die Ursachen und die Komplikationen sind immer so die gleichen bei Angina pectoris und bei Herzinfarkt, sodass ich glaube, dass es gut ist, das so zusammenzufassen. Wenn nicht, sag mir gerne Bescheid oder klamüser es auch selber auseinander und guck mal, ob es dir damit dann besser geht. Gut, ich freue mich, dass du so lange dabei warst, dass du durchgehalten hast. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich freue ich mich wie immer über eine neue Ladung Kaffee. Bis dann, viel Spaß beim Lernen.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.